Weltanschauung. Den Begriff hört man momentan sehr viel. Weltanschauungen prallen aufeinander. Überall köchelt so ein bisschen, knallt es ein bisschen. Ich habe mal gegoogelt, was ist eigentlich Weltanschauung? Ich wollte mal wissen, wie wird das definiert? Habe hier eine Definition gefunden bei Wikipedia. Wikipedia ist manchmal mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn man wissen will, wie Dinge heutzutage verstanden werden, in der heutigen Sicht, ist Wikipedia sehr hilfreich. Und da stand dann, Weltanschauung ist die Gesamtheit persönlicher Wertungen, Vorstellungen und Sichtweisen bezüglich der Deutung der Welt, der Rolle des Einzelnen in ihr, die Sicht auf die Gesellschaft und teilweise auch den Sinn des Lebens. Weltanschauung. Also wenn diese Definition stimmt, dann gibt es wahrscheinlich keinen Menschen oder nur sehr wenige, die wirklich keine Weltanschauung haben. Irgendwie hat die jeder ein bisschen. Und das ist manchmal ein bisschen interessant, wenn dann von weltanschaulicher Neutralität davon gesprochen wird oder dass man keine hat. Ich frage mich, ist das überhaupt möglich, keine Weltanschauung zu haben? Je nachdem, welche Weltanschauung ich habe, werde ich bestimmte Dinge sehen, wahrnehmen, vielleicht sogar sehr stark, und manche Dinge werde ich nicht wahrnehmen, da werde ich blind dafür sein. Weltanschauung lenkt immer auch den Blick und die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit. Und heute im weiteren Gleichnis, das wir betrachten, bekommen wir so einen Blick in die Weltanschauung Jesu. Er sieht ganz andere Dinge, ganz anderen Blick. Verborgenes wird dadurch sichtbar. Und ich hoffe, dass wir dadurch heute auch ein bisschen anderen Blick haben, andere Weltanschauung. Das Thema ist heute Weltanschauung anders, Verborgenes wird sichtbar. Matthäus 13, 31 bis 33. Und wir gehen weiter in unserer Reihe über die Gleichnisse Jesu. Das Oberthema ist ja, es gibt Dinge, die sind virtuell, in dem Sinn, dass wir sie nicht so wirklich wahrnehmen oder sie nicht ganz als Realität wahrnehmen. Und die Gleichnisse Jesu lassen uns dahinter blicken. Wir bekommen Einblick in eine andere Realität, in die von Gottes Reich. Und heute eben ausgehend vom Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig. Weltanschauung anders, Verborgenes wird sichtbar. Ja, also Jesus fängt hier wieder an, da heißt es, Jesus erzählt ihnen noch ein anderes Gleichnis, noch ein anderes Gleichnis. Wir haben jetzt schon viele Gleichnisse gehört, er redet viel in Gleichnissen. Dann heißt es, wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, geht es ähnlich zu wie bei einem Senfkorn, das jemand auf seinen Acker gesät hat. So, und ich habe jetzt überlegt, wie kann ich ein Senfkorn präsentieren? An der Präsentation schwierig, weil man es nicht sieht. Da wollte ich meinen Messschieber rumgehen lassen, den habe ich dann erst nicht gefunden und dachte, nee, ist auch, wenn jemand dann vielleicht blumsen lässt, der ist sehr empfindlich. Und jetzt haben wir ja ein paar Senfkörner ja mal gesehen, die sind sehr, sehr klein. Achso, wer weiß eigentlich, was ein Messschieber ist? Ja, okay. Ja, das ist so ein Teil, ich war mal Werkzeugmechaniker, da kann man auf 500stel genau messen, so freie Hand. Sonst braucht man feinere Messgeräte, aber 500stel. Ein Zehntel, 0,1 Millimeter war für uns so die gröbste Toleranz. Das war so wie 10 Zentimeter oder ein halber Meter auf dem Bau. Von dem her sagt mir ein Senfkorn ein bisschen was. Ja. Es gab nichts gegen die Leute vom Bau. Die, ja. Könnte auch, alles klar, ja. Der Schmied bei uns im Dorf sagte mal, seit Bauern auch den Meterstab können, ist nicht mehr schön zu arbeiten. Genau, jetzt muss ich aufhören, sonst komme ich hier. Na, man hat ja so sein Handwerk stolz. Ja, also es gab damals zwei Senfarten, schwarzer und weißer Senf. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir gerade weißen Senf gesehen? Ja? Okay, ein paar schwarze. Also es ist sehr alt, diese Pflanze. Der schwarze Senf hat so Durchmessergröße. Der Samen so von 0,5 bis 1,6 mm. Weißer Senf ist ungefähr doppelt so groß. Ein Samenkorn wiegt ein Milligramm. Jesus hat hier wahrscheinlich den schwarzen Senf im Blick. Weil der schwarze Senf wird zu einer ziemlich großen Pflanze, so 1 bis 3 Meter, 1,5 bis 3 Meter hoch. Also zur damaligen Zeit die größte Gartenpflanze, die man so hatte. Das entsteht aus diesem kleinen Senfkorn. Und das ist der Vergleichspunkt, der Jesus hier wichtig ist als Bild für das Reich Gottes. Ziemlich klein, unscheinbar, kann man sofort übersehen, aber am Ende ist es gewaltig. Es wird das Einzige sein, was es am Ende noch gibt. Gottes Reich. Und das erwähnt er hier dann auch im nächsten Vers. Er sagt, es gibt keinen kleineren Samen, aber was daraus wächst, wird größer sein als alle anderen Gartenpflanzen. Es wird ein richtiger Baum, sodass die Vögel kommen und in seinen Zweigen ihre Nester bauen. Ich habe so einen Hauptstängel, da gehen so Zweige raus mit Blüten. Also wenn das Ding 3 Meter hoch ist, ähnelt es schon an einem Baum. Gleichzeitig geht Jesus hier mit dem Wort Baum so ein bisschen über das Bild vom Senfkorn hinaus. Bäume waren im Altertum immer auch Bilder für Reiche, Könige und ihre Herrschaften. Das haben wir in Daniel, hat man das in Kapitel 4, da ist ein Baum, der steht für das babylonische Reich, für den damaligen König Nebukadnezar, und im Gleichnis vom Feigenbaum steht der Baum für Israel als Volk, als Königreich damals noch im Alten Testament. Jesus ist hier also jetzt nicht in erster Linie das Bild von der Senfpflanze nur wichtig, ist wichtig das Kleine, und dann haben wir die 3 Meter Staude. Er sagt aber, es geht noch gewaltiger, rösig, größer, ein Baum, ein Reich, eben das Reich Gottes. Jesus wird deswegen auch der König der Könige bezeichnet. Es wird auch immer wieder deutlich, dass mit Jesus tatsächlich Gottes Reich in dieser Welt begonnen hat, dass das Reich Gottes mit ihm gekommen ist. Das haben wir hier zum Beispiel auch im Matthäus-Evangelium. Da sagt er, nein, ich treibe die bösen Geister mit Hilfe von Gottes Geist aus. Und daran könnt ihr erkennen, dass Gott schon angefangen hat, mitten unter euch seine Herrschaft aufzurichten. Also mit dem Kommen Jesu hat das begonnen. Erstmal mit einem Menschen, mit ihm, dann mit den Jüngern, dann kamen mehr dazu, und am Ende wird das Reich Gottes sein. Sehr klein, sehr unscheinbar. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, wäre schwierig gewesen, wäre kein Reich Gottes in dieser Welt entstanden, aber er ist gekommen, aber es wird bis heute nicht wahrgenommen und übersehen. Gottes Reich, sehr klein, Senfkorn, am Ende gewaltig groß. Damit ist direkt ein weiteres Gleichnis verbunden, das Gleichnis vom sogenannten Sauerteig. Da will ich jetzt gar nicht mehr viel zu sagen, da haben wir schon eine Predigt zu gehabt. Das ist immer sehr komfortabel. Ne? Harald Klingler, also auf YouTube könnt ihr gucken. Gleichnis vom Senfkorn, vom Sauerteig. Ich zeige es hier nur noch mal. Da heißt es dann, noch ein Gleichnis erzählte er ihnen. Wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau mengte eine Handvoll davon unter eine riesige Menge Mehl und er machte den ganzen Teig sauer. Einzelheiten möchte ich uns jetzt ersparen, hier ist nur der Hauptfokus wichtig. Das Gleichnis vom Senfkorn möchte beschreiben, wie das Reich Gottes an Größe zunimmt, also Größenwachstum. Und das Gleichnis vom Sauerteig zeigt hier die Form, wie es sich ausbreitet. Zum Teil sehr unbemerkt. Es durchsäuert. Einer gibt es dem anderen weiter. Und so greift es um sich. Senfkorn wird größer und am Schluss ist das Reich Gottes da. Also wir haben hier 2 Sachen, die Jesus hier deutlich machen will. Ne? Vertikale und horizontale. Einer sagt es dem anderen weiter. So ist es ja auch mit den Jüngern Jesu gewesen. Manchmal hat einer den anderen angesprochen. Johannes Evangelium zum Beispiel, als sie den Nathanael zu Jesus bringen. Reich Gottes. Wer von euch ist in der Phase, wo er langsam überlegt, was er so macht nach Schule und was so kommt? Ja, dürft ruhig strecken, ist eine ganz normale Lebensphase, gibt es nichts, sich viel zu schämen. Bei mir ist das auch erst 3 Jahre her, also von dem her, ist gut, dass so wenige lachen. Ja, genau, genau. Wer war schon mal in dieser Phase unter uns? Ja, genau. Ja. Wer ist wieder neu in dieser Phase und denkt, eigentlich könnte ich vielleicht nochmal, seht ihr, also ist interessant. Ne? Was ist wichtig, wenn es jetzt darum geht, was mache ich beruflich, Ausbildung, Studium, welche Überlegungen kommen da so im Kopf? Was würdet ihr sagen, was ist da wichtig an der Stelle? Okay, das ist ein bisschen wenig bis jetzt. Also,
das sollte zu meiner Persönlichkeit passen.
Zur Persönlichkeit passen, das ist schon mal nicht schlecht, ja, genau. Was?
Mein Ziel.
Mein Ziel, ja.
Arbeitszeiten.
Arbeitszeiten, ja, genau. Das ist interessant, wenn du als Pastor bist. Du hast gar keine Arbeitszeiten. Das ist echt vorteilhaft. Genau, ja. Noch was? Fähigkeiten, ja, genau.
Stärken und Schwächen.
Stärken und Schwächen, ja. Also es ist doch einiges, was man so überlegt, ne? Ein Punkt habt ihr vergessen, es ist auch nicht schlecht zu überlegen, hat das überhaupt Zukunft? Ne? Also ich habe letztens erzählt, mein Vater ist 90 Jahre alt geworden. Und er hat mit 16 mit der Lehre angefangen, er lernte den Beruf des Wagners. Kennt ihr das noch, ein Wagner? Die haben so Holzanhänger gemacht, Holzwagen, auch die Räder. Sein Gesellenstück haben wir letztens noch gefunden, als ich das Haus ausgeräumt habe. Es war so ein Holzrad, alles von Hand gemacht. Aber er hat kaum ausgelehrt, dann gab es den Beruf nicht mehr. Wurde von der Industrie und der Entwicklung überholt. Also Lehre und dann war es das. Also es ist gar nicht schlecht, wenn man überlegt hat, das, was ich mache, auch eine gewisse Zukunft. Man hinterher kamen immer noch Leute aus dem Dorf zu ihm, wenn sie die Leiter kaputt war, oder jemand brauchte eine neue Holzleiter mit speziellen Maßen, da sind sie zu ihm gekommen. Leiterwagen, Axtstiele, Stiele für Pfeile, für Beile, das hat er alles noch so nebenbei immer gemacht, konnte er auch gut, war ja sein Beruf, aber den Beruf gab es nicht mehr. Zukunft. Auch wenn man jetzt überlegt, in Wirtschaft und Industrie oder was auch immer, man entwickelt und plant ja nicht so ins Blaue, sondern man überlegt, hat das Zukunft, gibt es da mal eine Nachfrage irgendwie. Und das ist dann die Grundlage für die Entscheidung in der Gegenwart, jetzt. Ist so. Niemand setzt auf etwas, was keine Zukunft hat. Das wäre ein bisschen bescheuert. Und da kriegt man schon den ersten Einblick in die neue Weltanschauung ausgehend von Jesus. Was ist, wenn die einzige Zukunft, die am Ende sein wird, nur noch Gottes Reich ist? Welche Konsequenz müsste das dann für deine Entscheidungen jetzt in der Gegenwart haben? Es gibt keine Zukunftsperspektive ohne Folge für die Gegenwart. Darum sagt Jesus ja in Matthäus 6, Vers 33, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt, also Gottes Reich unterstellt, tut, was er verlangt, dann wird euch schon alles andere zufliegen. Alles andere werdet ihr bekommen, ihr werdet versorgt werden. Das ist auch so. Wenn man es aufs richtige Pferd gesetzt hat für die Zukunft, dann funktioniert das. Habe ich aufs falsche Pferd gesetzt? Schwierig. Was bei meinem Vater leider der Fall war, nur er war nicht in der komfortablen Situation, dass er sich aussuchen konnte, was er macht. Es gab gar nicht so viele Möglichkeiten. Er musste das machen, was möglich war. Bei meinem Schwiegervater war es genauso. Und trotzdem ist wichtig, ist das, worauf wir setzen, tatsächlich das, was in Zukunft wichtig ist. Vielleicht wird es noch klarer, wenn wir mal so ein bisschen aufs Reich Gottes gucken. Das haben wir hier im Petrusbrief, da heißt es, doch der Tag des Herrn kommt unvorhergesehen wie ein Dieb, also der Tag, an dem Jesus wieder in unsere Welt kommt. Er hat versprochen, er kommt zurück. Dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen, die Himmelskörper verglühen im Feuer und die Erde und alles, was auf ihr ist, wird zerschmelzen. Diese Erde wird ihr Ende finden. Aber es endet eben nicht im Chaos und Inferno. Aber Gott hat uns einen neuen Himmel, eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Das ist die Zukunftsperspektive. Am Ende wird es außer dem Reich Gottes nichts anderes mehr geben. Ist das unsere Weltanschauung? Eine Weltanschauung zeigt sich immer im Leben, hat immer Konsequenzen in der Gegenwart. Erste Botschaft, die Zukunftsperspektive. Und die ist richtig, richtig gut, ne? Oder nicht? Es hängt davon ab, wie das zwischen dir und Jesus ist. Ich kenne Leute, für die ist der Text dermaßen unangenehm, die können gar nicht sehen. Und andere sagen, boah, hoffentlich bald. Dazwischen habe ich noch nichts festgestellt. Was löst das in dir so aus? Der Gedanke, der Herr kommt und du stehst vor ihm. Das hat Auswirkungen jetzt für die Gegenwart. Das gucken wir im zweiten Gedanken noch stärker an. Jetzt geht es mir erstmal so ein bisschen um den Blick, die Zukunftsperspektive allgemein und wie hat sich das eigentlich schon so in der Geschichte gezeigt. Also wir wissen ja, Jesus ging ans Kreuz und nach der Himmelfahrt hat das nicht aufgehört. Es gibt so einen jüdischen Geschichtsschreiber, Josephus, habe ich hier schon mal gezeigt, der sagt, und nachdem der weg ist, gibt es diese Spinner, diese Christen immer noch. Es hat nicht aufgehört, komischerweise. Die Jünger wurden dann die Apostel, sind in die ganze Welt gegangen, haben seine Botschaft verbreitet, verkündet. Als die dann nicht mehr lebten, alle sind für ihre Missionstätigkeit ums Leben gekommen, also umgebracht wurden, außer Johannes. Aber die haben es dann in die nächste Generation weitergegeben. Johannes hatte wieder einen Schüler, Polycarp von Smyrna, der hat wieder weitere ausgebildet und so hat das Evangelium weiter um sich gegriffen. Es hat das gesamte römische Reich verwandelt, sodass ab 300 rum, ein bisschen später, unter dem römischen Kaiser Konstantin der christliche Glaube Staatsreligion wurde. Und das lief ohne politischen Einfluss ab, ohne Gewalt, ohne Krieg. Zum Teil wurden die Christen sogar verfolgt. Sie konnten nicht große Versammlungen oder so machen. Aber am Ende war ein christliches Reich da. Warum? Sauerteig. Einer erzählte es dem anderen und es hörte nicht auf. Man konnte nichts dagegen tun. Die Botschaft an sich war von sich aus so attraktiv, dass sie Kreise zog. Kleines Senfkorn. Am Ende hat es das komplette römische Reich verwandelt. Also was Jesus hier sagt, wie das Reich Gottes ist, kann man in der Geschichte beobachten. Und wenn er es in der Geschichte schon getan hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in Zukunft vollenden kann, sehr, sehr groß. Ich habe letztens Kontakt gehabt mit einem Menschen, der lange in China lebte. Ich habe mal so gesprochen und schätzungsweise gibt es dort zwischen 80 und 100 Millionen Christen. Die Kommunistische Partei hatte 2022 98 Millionen Mitglieder. Momentan gibt es dort mehr Christen als Mitglieder der Kommunistischen Partei. Kriegt man das groß mit? Nee. Seht ihr? Senfkorn. Ganz klein. Zwei Drittel davon sind in Hausgemeinden. Aber diese Senfkorn ist dort schon gewaltig groß. Aber man sieht es nicht, wenn man nicht die richtige Weltanschauung hat. Wenn man nicht den Blick Jesu hat. Einer erzählte es dem anderen und es greift weiter um sich. In der Südhemisphäre ist enorm, wie dort momentan das Evangelium zunimmt. Wir hatten in Europa im 18. Jahrhundert auch unsere Erweckungsbewegung. Die ging aber sehr offensichtlich, weil man ja christliche Kultur noch war. Konnte man Großveranstaltungen machen und alles. Okay, ja. Aber es gibt Länder, da läuft das ganz, ganz anders. Und das sind unsere Gemeinden und was wir in Europa noch in Christen haben, ein Senfkorn im Vergleich zu dem, was es dort gibt. Das wird aber kaum wahrgenommen. Kaum jemand sieht es. Es wird auch nicht groß bekannt, denn dass es mehr Christen gibt als Mitglieder der Kommunistischen Partei, gefällt nicht allen. Und diese Botschaft verbreitet sich ohne politischen Einfluss, ohne politische Macht, ohne Gewalt, ohne Krieg, sie verbreitet sich einfach. trotz Verfolgung. Das Reich Gottes entscheidet sich und entsteht meistens da, wo es nicht knallt und wo man es nicht bemerkt. In 1. Könige 19 wollte er mal Elia Gott sehen und dann kommt ein Erdbeben und ein riesiger Wind und Feuer und dann kommt so ein leichter Windhauch, man hört es kaum. Und dann verhüllt er sich und der Herr war anwesend. Kann es sein, dass wir noch nicht ganz die Weltanschauung Jesu haben? Wo glotzen wir momentan alle hin? Und? Ukraine und Gaza. Ist auch okay, ist interessant, da geht was ab, ja. Aber ich habe das schon mal erklärt und ich habe den Eindruck, ich habe umsonst gequatscht. Das Herz mancher Juden ist verschlossen, doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Dann wird Israel gerettet werden. Wo entscheidet sich alles? Wo entscheidet sich Gottes Reich? Versteht ihr? Ich habe den Eindruck, wir haben manchmal dieselbe Weltanschauung, wie sie eben Welt und Gesellschaft auch hat. Wenn in der Südhemisphäre und in China und sonst wo nach Gottes Entscheidung die Vollzahl erreicht ist, dann ist alles gewonnen, auch im Nahen Osten. Versteht ihr jetzt, dass uns diese Gleichnisse eine andere Weltanschauung vermitteln? Eine andere Sichtweise? Wir haben zu oft die Sichtweise von Welt und Gesellschaft. Dabei haben wir die Schrift. Wir lesen da drin. Wir beten und wir machen. Aber wir ordnen das oft in das ein, was uns drumherum so serviert wird. Aber da gibt es eine andere Größe. Mehr Mitglieder als die kommunistische Partei. Und es wächst. Aber fast niemand sieht es. Sauerteig. Sehr leise, sehr unscheinbar, völlig unterm Radar. Lauter Senfkörner, kleine Hausgemeinde, aber insgesamt kann Europa schon dagegen einpacken. Andere Weltanschauung. Ich fand das unheimlich faszinierend in der Vorbereitung, dass ich auch sagen musste, ja, ich verfolge auch die Medien und bete ja auch dafür und ist alles auch gut. Aber ich musste bekennen, ich habe nicht die Schau Jesu gehabt. Durch sie sieht manches komplett anders aus. Vollkommen. Vielleicht sind wir manchmal sogar was wie vernagelt. Weil da, wo es knallt, da, wo was los ist, das fällt uns schnell ins Auge. Aber das Reich Gottes hat sich selten in diesen Situationen entschieden. Bis zu Konstantin in den ersten 3 Jahrhunderten hat sich das Christentum so schnell verbreitet wie nie zuvor. Als es Staatsreligion wurde, war es plötzlich nicht mehr so gut. Dann hat die Kirche die anderen Religionen verfolgt. Die größte Ausbreitung geschah immer, wenn keine politische Macht und sonst etwas damit verbunden war. Denn das entspricht dem Charakter Jesu. Er kam nicht als König, er kam auf dem Esel. Er sagt, die Mächtigen unter euch, die machen so und bei euch muss es anders sein. Wer der Erste sein will, sei aller Diener. Das ist das Reich Gottes und darum wird es permanent übersehen. Und es kann sein, wir werden auf dem linken Fuß erwischt, wenn es plötzlich da ist. Und das wäre echt ein bisschen schlecht. Ne? Denn wenn es soweit ist, wird es ganz schnell geschehen. Im Nu, ein Augenblick. Das ist auch so ein Fehldenken. Ja? Wir, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verliere. Aber wir haben ja oft so, sind ja Star Trek oder Raumschiff Enterprise oder so geprägt. Und dann auch bei der Auferstehung, das war so langsam und so. Nee, der Engel bei der Auferstehung Jesu fuhr vom Himmel in Blitz. Ja? Philippus habe ich bei der Taufe drüber gepredigt. Der war hinterher, wurde weggenommen, stand plötzlich in Gaza. In der Schöpfungsgeschichte, wo es heißt, der Geist schwebt über dem Wasser, da denken wir so säuseln, da ist ein Begriff gemeint, du musst dir vorstellen, wie ein Helikopter über dem Wasser ist. Unheimliche Kraft. Es geht schnell. In Augenblicken und das war's. So handelt unser Herr. Wenn er kommt, gibt es keine Möglichkeit mehr. Und das ist auch für dich sehr interessant, wenn du jetzt vielleicht mit Jesus noch nicht so viel am Hut hast und denkst, ich weiß nicht. Wenn Gottes Reich das Letzte ist, was am Ende sein wird, ist Jesus dein Schicksal, unser aller Schicksal. Und da wir in der Geschichte mehrfach sehen konnten, dass diese Prinzipien, die Jesus hier nennt, laufen und vorhanden sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in Zukunft kommen wird, sehr, sehr hoch. Was ist deine Entscheidung in der Gegenwart? Spielt das Reich Gottes eine Rolle bei deiner Berufswahl, Studienwahl, Zukunftsplanung? Ist es logisch, das, was die Zukunft bestimmen wird, überhaupt nicht zu berücksichtigen? Jede Firma, jeder Industriezweig, der so handeln würde, der wäre in 10 Jahren wahrscheinlich schon viel früher am Ende. Also lasst uns logisch handeln. Zukunftsperspektive. Weltanschauung Jesu, übersehe nicht den eigentlichen Punkt. Das wäre tragisch. Wir brauchen diese andere Sicht, nicht die Sicht von Welt und Gesellschaft. Wir haben eine tolle Zukunftsperspektive, ne? Hier Offenbarung 21, Vers 4, er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage mehr, keine Qual, was bisher war, ist für immer vorbei. Reich Gottes. Klasse. Darauf warten wir, neuer Himmel, neue Erde. Aber ob du dorthin kommst, entscheidet sich jetzt in der Gegenwart. Zweiter Teil meiner Botschaft, die Gegenwartsperspektive. Man kann schön von der Zukunft träumen, das ist super. Aber was in Zukunft kommt, hat immer Relevanz für das Jetzt. Das haben wir dann zum Beispiel im Hebräerbrief, da heißt es, so wird jeder Mensch nur einmal sterben, danach kommt er vor Gottes Gericht, er wird am Schluss Recht sprechen, Jesus, final. Und da ist auch wieder die Frage, was macht das mit dir? Das kommt darauf an, wie dein Verhältnis mit Jesus ist. Fakt ist aber, wir wissen überhaupt nicht, wie viele Morde, Verbrechen oder irgendwas geschehen sind. Keiner hat es bemerkt. Irgendwo wurde jemand verscharrt. Niemand hat es bemerkt. Keiner wurde zur Rechenschaft gezogen. Nie wurde Recht gesprochen. Gott hat alles gesehen. Am Ende wird Recht gesprochen. Endgültig. Final. Und dann kommt Jesus, er kommt aber nicht dann hier, um nochmal geopfert zu werden und nochmal ans Kreuz zu gehen, um uns von unserer Sünde zu befreien. Ganz ehrlich, also ein zweites Mal hätte ich da auch keine Lust drauf. Ne? Ihr könnt wohl verstehen, dass ihm das eine Mal gereicht hat. Mehr geht nicht. Dann kommt er nur noch, um die zu sich zu holen. Für ewig zu sich zu holen, die auf ihn warten. Er kommt, um sie endgültig zu retten. Auferstehung der Toten. Also wenn er dann kommt, gibt es keine Möglichkeit mehr zu sagen, du musst es schon jetzt klären in der Gegenwart. Das ist die Botschaft. Ja. Und die auf ihn warten, denen geht es gut, da ist nichts mehr mit Gericht. Ne? Jesus sagt, Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören, dem Glauben, der mich gesandt hat, die haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen, das unvergängliche Leben erreicht. Sie haben es jetzt schon hinter sich gelassen, jetzt schon erreicht. Seht ihr, es entscheidet sich in der Gegenwart. Nicht erst, wenn er kommt, wenn wir da mal vor ihm stehen und er hat unser Leben gesehen, alles, jeden Gedanken, alles gesehen, seit uns gibt. Ja, was wollen wir da sagen? Ja, war nicht optimal oder so, ne? Also, ist ein bisschen schwierig, ne? Ja, schon vor Menschen wäre das ja blöd. Also, wenn wir uns jetzt hier mal gegenseitig unser gesamtes Leben alles zeigen könnten, was wir jemals gesagt, getan und gedacht haben, wäre ein bisschen gut, bei euch wahrscheinlich nicht, verstehe ich. Bei euch wäre das alles in Ordnung, für mich wäre es ein bisschen unangenehm, ja. Darum sagt Jesus, wer zu mir gehört, der ist durch. Und durch im guten Sinne, er ist in der Ewigkeit. Denn ich habe geschlichtet zwischen ihm und Gott am Kreuz. So. Wer von euch hat schon mal eine Probezeit gehabt? Ja, das ist richtig toll, ne? Ja? Ja, ich hatte auch, als ich mit der Mechanikerlehre damals angefangen habe, Probezeit, wenn du in den 3 Monaten Probezeit, die wir hatten, ein paar Mal zu spät gestempelt hast, konnte sein, dass du dann zu Hause bleiben durftest. Es war enorm streng. In der Nachbarfirma Mauser hat ein Kumpel von mir gelernt, wenn der den Messschieber neben die Ablage legte, kostete das mindestens 50 Cent. Die Jahrgänge vor uns, bei uns war es nicht mehr ganz so streng, aber dann doch noch, da ist in der Berufsschule, sind die Lehrer rein, haben hinter sich die Tür abgeschlossen. Und der Rektor ging über die Gänge und alle, die zu spät waren, wurden kassiert, bekamen erstmal einen Rüffel, dann gab es eine Meldung in die Firma zum Ausbildungsmeister und den Rüffel zwischen einem Lehrer und einem Ausbildungsmeister. Das ist ein Unterschied, Leute. Also bei uns war das krass. Das war richtig, richtig heftig. Probezeit, das war nicht leicht. Da wurde getestet, bist du geeignet für diesen Beruf? Und wenn nicht, wurde die Eignung dir auch manchmal vermittelt. Ich muss sagen, da mal, wo ich herkomme, Oberndorf am Neckar, ja, heute ist es ja bekannt, da ist Heckler und Koch, habt ihr vielleicht schon gehört. Grauseco, Maffei, Rheinmetall, Defense, Oberndorfer Präzisionswerke. Ich habe bei einer Firma gearbeitet, wir haben Sportwaffen, also Präzisionsdinger auch gemacht, da hat die Olympia-Triathlon-Mannschaft mitgeschossen. Im Nachbarort werden Junghans-Stil, die machen Uhren, aber auch Zeitzünder. Also alles, was so ein bisschen knallt, da komme ich her. Und deswegen hatten die auch einen gewissen Dünkel. Also wenn du Mechaniker oder was warst und du kamst aus dieser Stadt, das war ein Markenzeichen. Aber die Probezeit war auch knallhart. Wir haben ab und zu den Hof kehren dürfen, den Schulhof. Wir hatten einen physikalischen Versuch gestartet. Wir fanden es toll, der Lehrer nicht. Wir hatten so Hartmetallplatten, also konntest du mit fräsen und drehen. Und er sagt, die schneiden auch Glas. Und tatsächlich, das hat auch bei einer Colaflasche funktioniert. Versuch erfolgreich beendet. Hinterher durften wir den Hof kehren. Der hatte einfach kein Gespür für Forschung. Probezeit. Ja, ja. So, wenn wir jetzt die Weltanschauung Jesu haben und es kommt die Ewigkeit auf uns zu und es entscheidet sich jetzt in der Gegenwart, ob wir dorthin kommen, was ist dann unser Leben? Eine Bewährungszeit, eine Probezeit. Das ist es. Das ist der höhere Sinn des Lebens. Jetzt musst du klären, wo du in der Ewigkeit landest. Und diese Probezeit ist aber wesentlich angenehmer als das, was ich erlebt habe. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal Probezeiten hatten, die ein bisschen bescheuert waren. Bei Jesus ist das sehr, sehr gut. Denn alles, was man eigentlich leisten muss, hat er geleistet. Unsere Aufgabe ist eigentlich nur noch, ihn kräftig an uns arbeiten zu lassen. Das ist die Gegenwartsperspektive. Gegenwartsperspektive. Probezeit. Heute entscheidet sich, ob du passend bist für Gottes Reich. Nicht in der Gegenwart, jetzt. Das sieht man auch bei seinen Jüngern. Er sagt seinen Jüngern, also wieder toll, er sagt, erschreckt nicht, hab keine Angst, vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Jetzt gehe ich hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Jesus. Ne? Also es ist, bevor er gekreuzigt wird, dann in den Himmel zurückkehrt. Er hat es denen immer wieder gesagt. Das hat bei ihnen so eine bisschen Angst ausgelöst. Hä, was meint er eigentlich? Und er sagt, keine Sorge, ich gehe voraus. Ihr bekommt eine Wohnung im Himmel, eine Wohnung in Gottes Reich. Das war meine Mission. Darum kam ich in diese Welt. Eure Mission ist, mir nachzufolgen. Jetzt schon in dieser Welt, dann werdet ihr mir auch nachfolgen in eurer Wohnung. Und wichtig ist, dass ihr das an andere weitersagt. Denn wenn Jesus kommt, ist Deadline. Also die entscheidende Frage jetzt in der Gegenwart ist, folgst du Jesus nach? Bist du eine Jüngerin oder ein Jünger Jesu? Sagt er zu Gott, seinem Vater, ach du, das ist in Ordnung mit dem und der, kannst du dir sparen, Gericht. Er gehört zu mir, die gehört zu mir. kennt er dich? Kennst du ihn? Das ist der entscheidende Punkt. Und diese Beziehung sollen wir jetzt leben in der Gegenwart. Das ist die Gegenwartsperspektive. Jetzt schon in Übereinstimmung zu legen mit Jesus. Darum wurde er Mensch und hat für die richtige Basis gesorgt. Ne? Manchmal muss man Dinge schlichten. Es ist oft interessant, ne? Ich höre oft in Gemeinden, ja, also ich habe es an Jesus abgegeben, und andere sagen, ja, ich habe das auch an Jesus abgegeben, aber miteinander sprechen kann man trotzdem nicht mehr. Merkt ihr, also da muss tatsächlich auch mal untereinander was geklärt werden. Ja? Es braucht manchmal Schlichtung, Versöhnung. Es gibt Dinge und Sünden, die nicht in Ordnung sind, die sind in der Beichte bei Jesus in Ordnung. Aber manchmal muss man auch in der Welt zwischen den Menschen die Dinge in Ordnung bringen. Ja? Und das hat grundsätzlich Jesus für uns getan, zwischen uns und Gott. Er kam, um zu schlichten. Gott hat alles gesehen, hat sich zu viel angestaut. Ne? Also was wir eigentlich leisten müssten, im Einklang mit Gott, nach Gottes Geboten zu leben, das hat er selber gemacht. Weil sonst hätten wir ein Problem. Die Probezeit hätte man nicht bestanden, keiner. Er hat das selbst geregelt. Darum sagt er, ich bin der Weg. Ja? Wahrheit, Leben, einen anderen Weg gibt es nicht. Und die Herausforderung in unserem Leben ist jetzt, diesen Weg zu beschreiten, Jesus zu folgen. Das bedeutet, er hat die Kontrolle, er hat die Leitung. Wir haben seine Weltanschauung. Wir wissen, was die Zukunft letztlich bringen wird. Das ist der Fokus für unsere Entscheidung in der Gegenwart. Haben wir seine Weltanschauung nicht, werden wir diesen Schritt niemals richtig und in letzter Konsequenz machen können, wenn wir nicht verstehen, um was es letztlich geht. Es geht um den Zugang zu Gottes Reich. Warum leben wir? Um dann zu sterben und das war's? Nö. Da gibt es viel, viel mehr. Reich Gottes. Welche Entscheidung müsstest du diese Woche treffen oder anders treffen, wenn dir bewusst ist, der Herr kann jederzeit kommen? Das ist die Frage. Da hat es schon viel komische Dinge gegeben, dass manche dann den Job gekündigt haben und sonst was, wird im Thessalonicher Brief gewarnt. Wir wissen nicht, wann es ist. Deswegen ist es gut, wenn wir einen Lebensstil haben, mit dem wir auch leben können. Aber wenn wir so leben, als würde es hier nie enden, ist auch ein bisschen realitätsfern. Was ist deine Weltanschauung? Da heißt es hier noch im Korintherbrief, und das ist wunderbar, da heißt es, wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Wir verbinden uns mit dem Herrn. Sein Geist wird eins mit unserem Geist. Dann haben wir seine Weltanschauung. Dann übersehen wir sein Reich nicht. Unser Gewissen meldet sich, wenn es nicht mehr mit ihm im Einklang ist. Sein Blick ist unser Blick, seine Wahrnehmung, unsere Wahrnehmung. Seine Emotion, unsere Emotion. Geist Gottes. Kurz, Jesus möchte in dich, in dein Herz und deinen Kopf durch den Heiligen Geist. Bist du bereit zu sagen, Heiliger Geist, komm. Mach, was du denkst. Vollkommen egal, was. Denn du führst in Gottes Reich. Das ist keine leichte Entscheidung. Aber es ist der entscheidende Punkt. Neue Weltanschauung. Verborgenes wird sichtbar. Das Reich Gottes wächst permanent, stetig. Sehen wir das? Wenn ja, gut, wenn nicht, haben wir noch nicht die Anschauung Jesu. Lass uns aufstehen, vor den Herrn treten. Wir wollen nochmal singen, anbeten. Heilig für immer.